So, ja, läuft. Dosenfischen.
Der Podcast.
Live aus dem Küchenstudio.
Ausgabe
64.
So ist es.
Fein, da sind wir wieder. Spät dran, aber doch da.
Genau, mir tun die Beine weh.
Du hast was ganz Unmögliches getan. Du warst Sport machen.
Unmöglich ist es eigentlich nicht. Also, naja, manchmal ist es schon unmöglich, aber.
Also, ja. Ich erinnere mich, dass wir es das letzte Mal gemacht haben vor etwa einem Jahr. Da war ich dabei.
Ja, zwischendurch natürlich auch.
Ja, ich nicht. Ich wurde ja nie wieder eingeladen. Ich weiß nicht genau, woran es liegt.
Nee, diesmal waren, also unsere Firma hat sich ja so stark vergrößert und deswegen sind ganz viele Leute aus der Firma jetzt da.
Könnt ihr keine Gäste mehr aufnehmen im Tor?
Nee. Ist nicht mehr so mit Gästen dann. Ja, schön Indoor-Soccer gespielt.
Kann man nämlich hier in Schwerin.
Im Winter auch ganz angenehm. Im Sommer ist das immer scheiße.
Bloß aber ist der Kunstrasen, ne? Der ist
irgendwie. Ja, es läuft sich komisch, muss man sich dran gewöhnen. Also, man hat immer das Gefühl, man kommt nicht so richtig aus dem Knick. Also,
ich finde es eher beim Rutschen schwierig, wenn man so dann mal
das,
irgendwie.
Das
ne?
auch,
besser,
ja.
Man hat ganz viele, ganz lange Klamotten an.
Ja. Im Sommer schütten die immer Sand auf. Dann kannst du richtig
die schütten
Beach
Sand
Soccer.
Auf.
Kannst du Beach Soccer spielen. Und sie hatten auch ein Jahr Beach Volleyball in der Halle. Das war das Jahr, wo es so schlechtes Wetter draußen gab. Das war sehr schön, das fand ich immer sehr angenehm. Da hatte man immer so eine Wettergarantie, gute Wettergarantie.
Das sagen wir ja hier nur, damit die Cacher da draußen wissen, wenn sie nach Schwerin kommen, sie müssen nicht nur cachen. Wenn ihnen noch nebenbei was anderes einfällt, wir haben sogar Indoor-Soccer.
Mhm. Auch noch viele andere Sachen. Also ich
früher ist das Hallenfußball, oder?
Nee,
ist nein, ja, es ist nicht ja, dasselbe, ich weiß.
So Banden und Tralala und ganz kurzes Spielfeld und nur so ein paar Leute. Ist ja schon irgendwie so ein bisschen eine andere Nummer. Und ich werde es morgen wieder merken, da bin ich mir sicher.
Du kennst den Unterschied zwischen dasselbe und das Gleiche, ne? Wollen wir nochmal ein bisschen Hörerbildung betreiben?
Doch.
Es ist nämlich in unserer Kantine, in der Kantine meines neuen Arbeitgebers, ist nämlich neulich was Schönes passiert. Und der Redakteur wird nie wieder vergessen, wie das war mit dasselbe und das Gleiche. Und zwar steht er an der Essenannahme, vor ihm eine Frau, die wählt ihr Essen aus und er sagt dann, ich hätte gern dasselbe. Und darauf nimmt sie ihr Essen und drückt sie ihm in die Hand.
Schön.
So, habt ihr es jetzt verstanden? Das Gleiche heißt, es sind zwei Dinge und sie gleichen sich. Dasselbe heißt, es ist ein und dasselbe.
Genau.
So, haben wir die Bildung für heute wieder abgehakt.
Ja, dann können wir ja Schluss machen jetzt. Ja. Ja, ereignisreiche Woche irgendwie gewesen, ne?
Aber volle Pulle, so viel los.
Ja, und wir haben letztes Mal noch gesagt, irgendwie so ein bisschen. Ne? Bewegungslegastheniker alle.
Na, das heißt ja, dass wir nicht so viel cachen gehen, heißt ja nicht, dass wir uns nicht intensivst mit dem Cachen beschäftigen.
Das stimmt. Das
und gerade letzte Woche, und insofern ziehe ich mal das Thema, das wir ganz, ganz unten hingeschrieben haben, jetzt mal ganz, ganz nach oben. Gerade in der vergangenen Woche war ich etwa fast 3 Tage Recherche unterwegs in Sachen Wolf.
Mhm.
Und das war total cool.
Du hast also, ja so einen Wolf gelaufen bei der Recherche.
Wow. Aber so richtig einen Wolf gelaufen. Das war toll.
Ja.
Also erst habe ich einen Vortrag eines Wolfsexperten gehört. Das war an diesem Mittwoch, wo ich ja dann nicht podcasten konnte, weswegen wir am Dienstag gepodcastet haben.
Das ist dann der mit den Wölfen tanzt.
Genau,
genau,
richtig.
Mhm.
Ja, Herr Wolfssohn.
Mhm.
Der war erstmal umwerfend. Das war so ein Propagandaminister in Sachen Wolf. Ne? Also der ist vom NABU angestellt, rumzulaufen und zu sagen, der Wolf kommt, Leute, habt keine Angst. Das ist ziemlich cool, dass der kommt. Und den habe ich natürlich auch als Geocacher befragt, also nicht nur als Redakteur, Reporter und so weiter. Den habe ich auch als Geocacher gefragt, habe gesagt, pass auf, wenn wir hier nachts durch den Wald laufen, ne? Mit unseren Taschenlampen und so.
Mhm.
Und dann wohnt da ein ausgerechnet ein Wolf. Frisst der uns auf? Und dann hat er erstmal gesagt, nee, dich sowieso nicht. Und dann ist er ernst geworden und hat gesagt, also er hätte Folgendes erlebt, so ein Dickicht, ein relativ überschaubares Dickicht, in dem der Wolf, wie sagt man, sein Nest hatte, wo er also seine Jungen da aufzieht. Da wäre er drin gewesen. Und der Wolf war wirklich, also er hat ihn nicht gesagt, aber er war definitiv nur nahe bei ihm bei. Und er hätte ihm nichts, also er hätte ihn sich nicht mal sehen lassen. Er wäre wirklich in Deckung geblieben.
Ist das dann die Mär von den brutal angreifenden Wölfen? Also ist das nur eine Fabel?
Sicher, da gibt es mehrere Gründe für. Also einmal sind wir so sozialisiert, Wölfe komisch zu finden. Ne? Also wenn du an die Märchen denkst, ne? Wolf und die sieben Geißlein und so weiter. Münchhausen gibt es eine wahnsinnige Sequenz über den Wolf, der von hinten das ganze Pferd auffrisst und so. Ja. Und das hat vor allem damit zu tun...
Ich denke insbesondere an Rotkäppchen.
Vor allem, natürlich. Hat aber vor allem damit zu tun, dass wir ursprünglich mal Nahrungskonkurrenten für den Wolf waren. Ne? Also wir wollten das Reh fressen und der Wolf auch. Mhm. Und deswegen haben wir ganz, ganz viele Rehe. Da hatte der Wolf nichts zu fressen. Und wenn er dann in Rudeln nachts, ohne was zu fressen und so mit vielen, mag das vorgekommen sein, dass er jemandem was getan hat. Allerdings hat es im letzten Jahrhundert, also von 45 an, insgesamt 6 Übergriffe gegeben von Wölfen auf Menschen. Mhm. Davon waren 3 Tollwut. Mhm. Und die anderen 3, genau. Und die anderen 3, da war es so, dass die Wölfe vorher angefüttert worden waren.
Okay.
Ne, dass also die erst entweder aus dem Zoo ausgebrochen waren oder so. Auf alle Fälle waren die Menschen irgendwie gewöhnt. Mhm. Also normalerweise finden die Menschen richtig, richtig scheiße und laufen richtig weg. Finden die richtig doof. Mhm. Also er hat mir auch von der Geschichte erzählt, wie sie Wölfe gefangen haben, um ihnen so einen Peilsender umzulegen. Und da haben die den richtig in die Enge getrieben. Und am Schluss mussten dann 2 Leute auf ihn drauf. Mhm. Und der hat nicht mal gebissen.
Okay.
Ne, war völlig irre. Und jetzt machen die was total Geiles. Früher haben die so mit Funkpeilsendern das gemacht. Da werden unsere Funkamateure sicher Liedchen von singen können, wie das funktioniert. Jetzt haben sie neue Technik und die geht uns Geocacher wieder an. Und zwar kriegen die Wölfe jetzt in der Lausitz so ein Halsband um, da ist ein GPS-Empfänger drin und ein Mobilfunkmodul. Mhm. Geht ja mittlerweile alles so klein. Mhm. Und einmal am Tag wird das aufgezeichnete GPS-Zeug an den nahen Mobilfunkmast gesendet und die Forscher sitzen nur noch zu Hause an ihren warmen Laptops und gucken sich an, wo die Wölfe langgelaufen sind. Die
Migräne von den Funkstrahlen.
Das kann natürlich passieren, das wäre der Nachteil. Ja. Was ich auch total abgefahren fand, die Neustädter Wölfin, man kennt die alle mit Vornamen da der Lausitz, die Neustädter Wölfin hatte eine Zeit lang ein Problem, einen Rüden zu finden.
Ja.
Ist sie also irgendwie durch die Gegend, hat gejault, dieses Heulen übrigens, was uns so viel Angst macht, ist Paarung. Ne? Die wollen einfach nur miteinander ins Bett, sozusagen. Nicht den Mond. Nicht den Mond und auch nicht uns, sondern wirklich nur, die wollen einfach nur einen Rüden, beziehungsweise, wie heißt das?
Eine Tussi.
Und dann hat die keinen gefunden und hat trotzdem Kinder gekriegt. Haben sich natürlich die Leute gefragt, verdammt, wie ist denn das passiert? Und da ist so ein kleiner Dokö, so ein richtiger Dorfköter auf die Wölfin drauf. Das war so schlimm mit der Wölfe, dass da so. Und die haben das genetisch nachgewiesen, welcher Hund es war. Mhm. Und es war wohl ein ganz blöder, kleiner Dorfköter, dem man das nicht zugetraut hätte.
Okay.
Und danach haben sie alle Welpen eingesammelt, weil sie ja eben nicht die Mischung Hund-Wolf wollen, sondern eine reine Wolfspopulation in Deutschland. Nee, also hochspannende Geschichte. Die Jäger übrigens sind ziemlich sauer auf die Wölfe, weil sie Angst haben, dass die Wölfe ihnen die Rehe wegfressen, die sie ja eigentlich schießen wollen. Aber noch viel saurer sind sie auf, und von Geocachern wusste er einfach noch nichts, Pilzsammler, Wanderer und die Jungens mit die Stöcker, wie der Jäger mir sagte. Aha. Der Stöckerlöpers also. Finden sie richtig scheiße. Ich habe da nicht erwähnt, dass ich Geocacher bin, weil das, ne, so getreu auf Mönchs Podcast hat das ja angedeutet, der sitzt da auf seinem Ansitz und erwartet so ein Tier zum Totschießen, weil er seine Quote erfüllen muss. Ne? Er hat ja in seiner Jagdpacht eine Quote, die er erfüllen muss. Und dann kommt da so jemand und rennt da durch und es kommt kein Wild mehr. Ne? Und deswegen, also noch schlimmer als die Wölfe sind wir. Mhm. Wie gesagt, ich habe in dem Interview auch kein Wort davon gesagt, was mein Hobby ist. Das hätte er wahrscheinlich richtig scheiße gefunden.
Gibt es so Verhaltenstipps irgendwie, wo er sagt irgendwie, wenn ihr einen Wolf seht oder sowas, dann
ruft eigentlich mal der an, Klassiker.
Weil wir möchten das gerne wissen? Oder?
Nee, es ist sogar noch abgefahren. Also wenn man einen sieht und man fühlt sich bedroht, groß machen, schreien. Mhm. Ne? Also erstmal so der Klassiker, den man sowieso mit wilden Tieren kennt, ne? Hier in der Gegend so, groß machen, schreien, dann haut er garantiert ab. Ja. Das Problem ist bei Wölfen, dass man sie erstmal fast nicht zu Gesicht kriegt, dass es richtig schwierig ist, so ein Vieh zu sehen. Und deswegen bilden die in der Lausitz, und zwar richtig in wochenlangen Lehrgängen, Ehrenamtliche zu Wolfspottern, habe ich jetzt mal so, hat er nicht gesagt, zu Wolf-Watchern aus, die vor allem lernen, diese Spuren des Wolfs zu lesen. Mhm. Der Wolf hat nämlich die schöne Eigenschaft, Hinterpfote in Vorderpfote zu setzen. Mhm. Also der macht nicht 4 Abdrücke, sondern immer nur 2. Das kann man dann nur an den winzigen Krallen erkennen, dass er da zweimal reingetapst ist. Und die sind schnurgerade, die Spuren. weil der so eine ganz effektive Art hat zu laufen. Und deswegen kann der irgendwie ganz toll auch 50 Kilometer die Nacht, macht er locker. Das finde ich ganz toll. Und da gibt es jetzt, wie gesagt, Leute, die dafür ausgebildet werden, ehrenamtlich, wenn sie durch die Wälder ziehen, vor allem im Sand der Heide, Wolfsspuren zu erkennen. Und dann sagen die auch Bescheid, rufen die da auch so einen Wolfsdienst an. Und weil ja in Deutschland, nachdem jetzt die Manager so in Verruf geraten sind, haben sie gesagt, wie bessern wir das wieder auf? Wir nennen einfach die Betreuung des Wolfs in Deutschland Wolfsmanagement.
Okay.
Ja, gibt es schon in der Lausitz, gibt es auch schon in Brandenburg. In Bayern gibt es auch bereits ein Wolfsmanagement, aber noch keine Wölfe. Und in Mecklenburg sind sie auch gerade dabei, das aufzubauen. Und
die dieses, Wölfe oder das Wolfsmanagement?
Das Wolfsmanagement. Mhm. Es gibt hier bereits Wölfe. Mhm. Und zwar witzigerweise vor allem auf den ehemaligen Truppenübungsplätzen. Mhm. Weil da haben sie
relativ ungestört und großes Gelände. Ja,
nur uns. Also insofern, ja, ne, Truppenübungsplätze, Lost Places, da sind Wölfe. Mhm. Lübtheen in der Gegend, ja. Engesin hinten.
Da geht sowieso keiner hin.
Lübtheen macht nichts, genau.
Nee.
Nee, und da, wie gesagt, wird man richtig zum Wolfsexperten ausgebildet und kann dann eben auch Bescheid sagen, wo die sind. So, es gibt im Landesjachtverband schon jemanden, der da Fachmann ist. Der sitzt natürlich in diesem Wolfsmanagement-Team mit drin. Mhm. Und die sorgen vor allem für den Hauptfeind des Wolfs, nämlich den Schäfer.
Ah ja, okay.
Weil natürlich, wer so richtig gearscht ist, ist ein Schäfer. Ne? Die haben ja so in der Regel so um die 1000 Tiere. Also ab 1000 Tiere kann man davon leben. Das heißt 1200 Lämmer immer zweimal im Jahr. Mhm. Das ist also schon richtig Ballett. Und bisher haben die einfach mit so einem Elektrozaun 90 cm hoch eingezäunt.
Kennen wir ja.
Und Ruhe war. Da stand da kein Schäfer mehr im Hund oder so. Völliger Quatsch. Die wurden einmal am Tag umgekoppelt und fertig.
Ja.
Nur ist es aber so, nur haben die Stress. Ne? Mhm. Weil so ein 90 cm Stromzaun macht dem Wolf einmal, vielleicht auch zweimal ein Problem. Aber irgendwann hat er gelernt, da drüber zu springen.
Ja.
Hat er auch schon gemacht. Bei dem Schäfer, den ich getroffen habe, hat er 10 Schafe mit gezieltem Kehlbiss ins Jenseits befördert. Was ihn auch vom Hund unterscheidet. Der Hund beißt wild um sich und beißt auch mal so in die Flanke und so. Ja. Der Wolf hingegen sehr effektiv. Ne? 10 Viecher, absolut Kehle, weg damit.
Genau.
Da werden die so notdürftig eingebuddelt, ne? Damit er die beim nächsten Mal, ist ja nur leider nicht, kommt ja der Schäfer.
Mhm.
Nee, und das vor allem muss man irgendwie, dafür sorgen, dass der eine Entschädigung kriegt, damit der nicht total böse ist auf den Wolf. So, das ist so Ziel des Wolfsmanagements unter anderem. Bei den Jägern hilft nur Aufklärung. Allerdings, wie gesagt, nach ihrer Haltung zu Wanderern und Spaziergängern, glaube ich, das ist mit der Aufklärung ein bisschen sinnlos.
Ist hoffnungslos, ja.
Das ist ihr Wald einfach. Das habe ich jetzt nochmal gemerkt. Das war so ein Typ vom Landesjagdverband, ne? Also auch ein wichtiger Heini. Und die Grundtendenz ist, das ist mein Wald.
Mhm.
Er kennt zwar die Gesetzeslage, nämlich, dass ihm der Wald überhaupt nicht gehört, sondern auch nicht die Tiere und so, sondern das ist alles nur für ihn geparkt. Ne? Darf er mal so. Und, aber das interessiert sie nicht, weil es ist eigentlich emotional gesehen, gehört dem Jäger der Wald und fertig. Haben wir nichts drin zu suchen. Naja, und wir haben ja einen Landwirtschaftsminister hier, den Till Backhaus, der springt vor jedes Mikrofon, vor jede Kamera. Und der sagt ja, er hätte persönlich schon einen Wolf gesehen.
Okay.
Und wenn man in Güstrow, ne, was ein ganzes Stück weg ist von Schwerin, wenn man da mit dem Amt sprechen möchte, das für Wölfe zuständig ist eigentlich, muss man vorher bei ihm persönlich nachfragen.
Okay.
Weil eigentlich möchte er lieber alles dazu erzählen, zu den Wölfen. Das ist der einzige Grund.
Ja,
nein, das also zum Thema Wölfe. Größte Botschaft ist, habt keine Angst. Und eine große Merkleid in der Hand.
Okay. Zur Sicherheit dann doch.
So, das ist so mein kleiner Kurzvortrag. Aber es hat mich einfach die Woche so beschäftigt.
Ja,
das
kann
ich mir
vorstellen. Ist ja auch ein spannendes Thema. Also wie gesagt, Vorurteile gibt es ja da ausreichend. Und wenn man weiß, dass das alles gar nicht so gefährlich ist, dass man sich nur richtig verhalten muss, ist das
richtig,
ja eine wichtige Information.
Richtig gemein ist, ich habe seinen ganzen Vortrag mitgeschnitten, auch in annehmbarer Qualität. Er stand gut zu meinem Mikrofon, hat alles wunderbar funktioniert und wollte den dann letzten Mittwoch als Schmankerl veröffentlichen. Habe ihn natürlich vorher gefragt. Und er hat leider Nein gesagt, was aber nicht an dem Vortrag lag, sondern daran, dass er auf seinen PowerPoint-Folien einfach jede Menge Quellen nennt, wo er seine Daten her hat. Und als alter Wissenschaftler war er nicht bereit, also er ist Forstmann, Jäger und Wissenschaftler, war er nicht bereit, ohne Quellen sozusagen den Vortrag zu veröffentlichen.
Okay.
Und jetzt stehe ich mit ihm zurzeit noch in Verhandlung, dass er mir die Quellen zur Verfügung stellt und wir sie dann mit dem Beitrag veröffentlichen. Aber dazu muss er es erst rauspulen aus seiner Folie. Also es kann sein, dass wir noch als Schmankerl irgendwann eine Stunde Wolfsvortrag spannend, wirklich richtig spannend veröffentlichen können.
Jacks Wolfsvortrag.
Ja.
Schön. Dann passt ja auch das Thema Proviant beim Cachen da ganz gut zu, um den Wolf anzufüttern. Ne? Du hast das Thema aufgeworfen.
Ich habe das Thema aufgeworfen. Naja, also wir haben es ja bisher immer so gemacht, dass wir irgendwie vor so einer größeren Tour den nächstgelegenen Aldi gestürmt sind. Jeder hat gegriffen, was er gedacht hat, dass er es braucht.
Ja.
Irgendwie ein Würstchen und was Süßes und was zu trinken.
Mhm.
Und dann haben wir uns versorgt gefühlt.
Oder wir waren im Restaurant zur Goldenen Möwe.
Ja. Aber sollte man nicht eigentlich Kosmonautennahrung dabei haben, frage ich mich.
Na, ich hab ja immer für den Fall der Fälle so einen Powerriegel dabei.
Zum Beispiel, ne, genau.
Falls es mal wieder länger dauert. Da hatte ich den überhaupt schon mal im Einsatz? Ich glaube nicht. Also
ich kann mich nicht erinnern, dabei, dass du hier einen Powerriegel gegessen hast.
Riegel. Powerriegel. Ja, nee, ich auch nicht. Aber Getränke habe ich eigentlich mal dabei, auch wenn das irgendwie ein bisschen doof ist, das immer zu schleppen. Es wird ja leichter mit der Zeit. Aber ansonsten kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich weiß aus einigen Logs, dass, und jetzt muss ich ganz scharf überlegen, wer das war, dass es da sogar dann irgendwie Nudeln gab am Final und sowas. Kannst du dich erinnern?
Ja, aber auch, ich weiß auch nicht, wer es war. Aber es gibt tatsächlich Leute, die irgendwie so viel Essen mithaben, dass sie zwischendurch sich ein Lagerfeuerchen machen, Döschen draufstellen und so.
Ja.
Und richtig.
Doch, einmal haben wir am Ostorogno, am Final, hat Arne auf uns gewartet und hat das Feuerchen angehabt und die Würstchen waren fertig.
Ja, das war ja.
Das war ganz groß.
Da mussten wir ja aber nicht für sorgen.
Nee. Das war ganz großes Kino.
Nee, aber da muss ich ehrlich sagen, also denkt ihr da draußen, denkt ihr an Energieeffizienz und habt eher so einen fetten Schokoriegel mit, wo ihr sagt, okay, da komme ich mit über den Tag? Oder steuert ihr wie die Schlemmercasher eher Gaststätten an und schreibt dann drüber? Reicht so ein Würstchen aus dem Aldi, dass man sich mal eben rausholt? Also macht ihr euch um Proviant überhaupt Gedanken? Ich habe nämlich gemerkt, ich habe mir am Anfang viel zu wenig Gedanken darum gemacht. Mhm. Und speziell, wenn du damit Kind unterwegs bist, ne? 2 Stunden bis zum Final und das Kind hat plötzlich Durst, das ist doof.
Ja. Nee, für die Kinder, also als wir hier auch die Kindercaches hier in Schwerin gemacht haben, von
Pattevogel,
danke. ich habe mein Hirn auf den Platz gelassen, glaube ich. Von Pattevogel, da hat man natürlich für die Kinder alles dabei. Also, obwohl es, glaube ich, zum Schluss nicht mehr reichte, weil wir noch irgendwie 5,5 Stunden oder sowas da in dem Wald unterwegs waren. Aber für die Kinder haben wir eigentlich immer was dabei. Wenn wir unterwegs waren, richtig, dann sind wir immer vorher irgendwo entweder essen gewesen oder danach. Das war dann schon immer allerhöchste Zeit, ne, wenn wir dann irgendwie in so einen Dönerladen eingekehrt sind. Mit den Hamburgern waren wir auch vorher im Dönerrestaurant, hätte ich fast gesagt, um da zu essen. Aber so richtig mitgehabt, glaube ich, hatte ich auch noch nie was. Das ist. Ja, aber was also Kosmonautennahrung, glaube ich, ist ein ganz guter Tipp. Also. Es gibt ja so irre Sachen. Es gibt ja Rotweinpulver zum Beispiel. Was du dann, das wäre doch richtig dekadent. Ne? Ja. Du nimmst ja so ein Plaste-Rotweinglas, die sehen ja aus wie Glasgläser. Ne? Und nimmst dir dann so einen Plastebecher mit, schüttest dein Pulver rein und dann irgendwo Regenwasser so von Blättern sammeln. Weißt du?
Hast du Filter dabei?
Rührst das, genau, rührst das hier so, wie heißt diese Filterbude? Weiß ich nicht mehr, fällt mir gerade nicht ein. Und rührst du dann deinen Rotwein irgendwie an Station 3. Da gibt es echt irre Sachen, ja. Oder so eine Tütensuppe. Na gut, die kriegst du nicht warm. Das ist, na doch, mit dem Feuerzeug vielleicht, ne?
Aber oder das Cashbier, ne? Ist ja auch sehr beliebt.
Ja.
Und wenn man schon warm macht, ne? Mhm. Was für ein Kocher? Also reicht so ein Esbit hier, so wo du so klar Feueranzünder einfach bloß drunter legst und das Ding
bloß aufklappt?
Oder Gaskocher?
Ich hab mir gerade so einen Hightech-Kocher gekauft, was heißt gerade, ist gut, vor 3-4 Monaten, den du mit Gas und Spiritus betreiben kannst, also wahlweise. Und der ist echt fein. Und so ein Topfset dazu dann gleich, ne? WMF-Töpfe natürlich.
Nein.
War ein Spaß. Nee, aber stimmt, den könnte ich eigentlich auch zum Cashen mitnehmen. Daran habe ich noch gar nicht gedacht.
Eigentlich gehört der ins Auto, oder?
Ja, aber das ist ja immer voll. Da ist ja alles Mögliche drin. Ganzen Kindersitze und...
Kinder.
Irgendwie, ja, Müll, was noch zum Container muss.
Oh, ganz schlechtes Thema. Ich habe in meinem neuen Auto jetzt so eine Laderaumabdeckung.
Ja. Das ist sehr verführerisch.
Mhm. Ja. Mhm. Allerdings sieht meine Casher-Weste in diesem Kofferraum auch total verloren aus.
Dafür gibt es so schöne, was du an die Kopfstütze vom Fahrersitz machen kannst, so schöne Bügel, wo du es dann hinten
richtig,
das
richtig, ist richtig für Business-Männer eigentlich.
Hm? Mhm. Da kann man auch schön die Warnweste raufhängen, um schnell zur Warnweste zu kommen. Nee, aber Proviant beim Cachen, ich glaube, das ist in der Tat ein gutes Thema, also gerade so für längere Touren. Hatten wir in der Vergangenheit ja dann so Getränke dann auch im Auto mit, ne, um dann mal ein Pauschen was zu trinken, aber zu essen immer nicht so richtig. Also wenn da jemand Tipps hat, gerne in die Kommentare.
Und schmackhaft sollte es sein.
Genau.
Und viel.
Ja. Und am besten mit dem Lieferdienst.
Ja, Hamburg-Stadtcacher haben es da wahrscheinlich ein bisschen einfacher als
in der Tat.
Lost Place Freaks in der Lausitz zum Beispiel.
In der Tat. Ein ganz anderes Thema ist die Aktion vom lieben Herrn Rewald. Tradis Wanted nähert sich dem Ende.
Es ist ja eigentlich eine Aktion von Wölfi. Ne?
Richtig.
Also richtig. Sozusagen Rewald und Wölfi und Ivalo haben das jetzt übernommen. Aber eigentlich ist es ja Wölfis Idee gewesen. Mhm. Wir haben wegen Überlastung darum gebeten, nicht involviert zu werden in die direkte Organisation. Und deswegen hat dankenswerterweise der liebe Rewald das übernommen.
Ja.
Ja, die Aktion Tradis Wanted, wer uns regelmäßiger hört, weiß, was das ist. Es sollten Caches gelegt werden, im ersten Gang Tradis, die danach für eine Bewertung offen stehen. Ist nicht ganz so schön und nicht ganz so komplex wie die Sache in Leipzig, wo also durch ein komplizierter Algorithmus die Logs auswertet, sondern in diesem Fall können alle, die einen Cache gesucht haben, ihn hinterher bewerten. Das Bewertungsmodell ist auch auf rewald.eu erschienen. Es gibt auch einen Publikumspreis, also sozusagen wer nicht gelegt hat, kann trotzdem mitwerten und demzufolge noch einen Schmankerlpreis für einen der Tradis organisieren. Und da ist jetzt die Preisverleihung quasi eingeläutet worden.
Ja. Und aktuell sind in der Bookmarkliste Schwerin Tradis Wanted 10 Tradis gelistet, die daran teilnehmen. Und jetzt steht das Event an.
Ausnahmslos mit Köpfchen, die Tradis. Also hat sich gezeigt, dass diese Aktion hier jedenfalls was gebracht hat. Mhm. Tüdeldosen sind da nicht dabei. Mhm. Die Auswertung wird stattfinden an einem mir wohlbekannten und sehr schönen Ort. Das haben sie sich toll ausgedacht. Mhm. Also kann ich auch nur empfehlen, das ist ja ein offenes Event, da kann also gar jeder kommen. Wer also sich Schwerin mal angucken möchte und trotzdem vorwiegend irgendwie Event spielen will, das ist ein Ort, der für Touristen und Einheimische gleichermaßen richtig, richtig schick ist. Mhm. Zippendorf, das ist so der Hausbadestrand am Schweriner See. Da gibt es eine Naturschutzstation, die ist sehr schön, da kann man draußen wie drinnen sich sehr nett aufhalten. Das Ganze ist auch nur mit einer kleinen Spende verbunden, weil diese Naturschutzstation natürlich wie alle solche Sachen finanziell eher rumkrepelt.
Um mal zu den Details zu kommen, 17.01. ist das Ganze.
Ich soll jetzt den Link aufmachen, ne?
Nein.
Nee?
Nein. Am 17.01. findet das Ganze statt, geht um 15 Uhr los in der Naturschutzstation Schwerin am schönen Zippendorfer Strand. Eine Mitbringparty, es gibt ein Lagerfeuer auf dem Hof, Kaffee ist natürlich auch da. Mitbringparty heißt an der Stelle natürlich, jeder bringt ein bisschen was mit.
Niemand muss, aber es ist ja
gewünscht. Genau. Eine Spende wird erbeten, also ist nicht Bedingung, aber wird erbeten, 1 Euro pro erwachsene Person, um halt die umweltpädagogische Arbeit des Hauses, also der Naturschutzstation Schwerin, zu unterstützen. 17.01. Das ganze Ding ist unter GC1JRMZ zu finden oder in den Links im Beitrag. Wir hoffen, da ein paar mehr Leute als bislang angemeldet sind zu sehen. Wird bestimmt eine schöne Geschichte, ist bis etwa 19 Uhr erstmal angesetzt, wird bestimmt länger gehen. Ist ein Sonnabend, passt also gut.
Und auch wenn wir nicht ganz so genau wissen, ob das jetzt noch irgendwen hinterm Ofen vorlockt, würden wir uns gern an den Preisen beteiligen.
Genau, wir hauen einfach noch eine Dosenfischer-Coin raus für die Aktion, die Rewald, Wölfi und Ivalo dann irgendwo bei den Preisen mit einsortieren können.
Genau.
Eine unaktivierte.
Selbstverständlich. Natürlich. Ja. Apropos die Coins für die PBA.
Paperless Bliss Award.
Für den Paperless Bliss Award, falls von den Leuten, die da eine gewonnen haben, jemand zuhört, die werden jetzt die Tage an unseren Postmeister übergeben. Genau. Also das hing einfach bei mir und da auch wieder mal Asche auf mein Haupt. Jetzt haben wir es mal einen Postmeister, aber der Nädler versaut es. Dem Postmeister rechtzeitig Bescheid zu sagen. In jedem Fall werden die allerspätestens Anfang nächster Woche rausgehen.
Genau, die Übergabe ist konspirativ geplant und wird jetzt passieren. Das heißt, ihr kriegt auf jeden Fall noch vor Weihnachten eure Coins zugeschickt.
Genau, dazu muss man kurz wissen, dass unser Postmeister mal schlappe 40 Kilometer von uns weg wohnt und wir uns deswegen nicht einfach täglich sehen, wenn man das mal eben schnell...
Genau, aber wir kriegen alles hin.
Ja, bei uns dauert es immer ein bisschen, aber das seid ihr ja schon gewöhnt.
Genau. Ja, in Schwerin gibt es nicht nur eine Menge neuer Tradis, sondern es gibt auch eine ganze Menge von Caches, die jetzt ja zum Teil gerade auch archiviert worden sind. Die Rede ist von einer ganzen Reihe Caches, die die ADOs gelegt haben und nicht mehr dazu kommen, sich um die ganzen Caches zu kümmern. Von den ADOs sind ja auch solche Highlights gelegt worden wie Ostorojno oder Chain Reaction. Die verlangen natürlich im Moment nach sehr, sehr viel Wartung. Also Arne sprach mal davon, dass er zum Teil nach jedem Team, was durch ist, dann am Ostorojno insbesondere dann wieder warten musste. Das ist natürlich eine Geschichte, die nicht nur sicherlich Geld und Nerven frisst, sondern vor allem Zeit. Und dann kommt man irgendwann auch nicht mehr dazu, sich um die weit verstreuten anderen Dosen zu kümmern. Demzufolge hatte Arne angefangen, Cache zu archivieren. Glücklicherweise gab es ein paar Leute, die das gleich spitz gekriegt haben, unter anderem der Herr Rehwald. Der hat in seinem Blog rehwald.eu kurz was drüber geschrieben. Und darauf sind etliche Caches adoptiert worden. Herr Ivalo nämlich hat sich die Schweriner Seen-Serie geschnappt, also geerbt, finde ich ganz toll, weil ich die Serie ganz, ganz klasse finde. Man kommt tatsächlich mit den Tradis, die an den Schweriner Seen liegen, auch wirklich gut rum. Die liegen an ganz feinen Orten, das sind ganz feine Caches, die da sind. Und ja, die Frequenz der Funde in der Vergangenheit zeigt ja ganz einfach, dass die Dinger auch richtig gut angekommen sind. Es sind noch eine ganze Reihe von Caches offen, das heißt, wer da Interesse oder Bedarf hat, den einen oder anderen zu adoptieren, kann sich da sicherlich hervortun und da den einen oder anderen auch übernehmen. Wäre einfach schade, wenn dann ein paar Caches irgendwann nicht mehr da sind. Gibt natürlich immer die Chance, dann ein Gelände auch neu zu vertuppern, was Neues zu machen, aber ich persönlich bin der Meinung, dass ganz viele von den ADO-Caches es einfach wert sind, erhalten zu bleiben. Und ein paar sind mir ein bisschen zu weit weg, deswegen habe ich mich da geziert. Also Friedrichsmoor beispielsweise, den fand ich auch ganz toll, weil das so mitten in der Pampa ist, wo man sonst nicht hinfahren. Also ich wäre dort sonst nie hingefahren, nach Friedrichsmoor, aber es ist einfach zu weit, um den dort zu warten. Das geht gar nicht.
Zumal ja nach dem Autofahren immer noch ein kleiner Spaziergang dran hängt.
Ganz genau, ja, ganz genau. Und also da kann ich Arne auch sehr gut verstehen, weil das ist einfach, wenn da die Dose irgendwie weg ist oder irgendwas mit dem Cash ist, da jedes Mal hinzugurken.
Aber es war ihr erster, ne?
Genau, das war ihr erster und ich glaube, der ist auch noch da. Mhm. Und ja.
Es ist auch so ein bisschen was, also mir scheint es auch, als wenn Ardo mit Bedacht hier einen Generationswechsel einfach einleitet. Mhm. Ne, weil das hätte er sicher schon, als wir ihn das erste Mal getroffen haben, nicht gedacht, dass das ja doch relativ schnell jetzt soweit ist, aber es sind sehr, sehr viele sehr gute Cacher nachgeströmt. Mhm. Schwerin hat da Glück gehabt, also ne, anders als Parchim, wo plötzlich die Mikros sich häufen.
In Goldberg ist jetzt, oder in dieser Ecke ist gar nichts mehr, also Langhegener Seewiesen beispielsweise, der scheint nicht mehr da zu sein. Nee,
LR80 selbst, hat aufgehört.
Genau,
LR80, der ja unglaublich viel gelegt hat in der Gegend, hat offenbar sich zurückgezogen.
Ja.
Sehr
da
schade.
Ist eine ganze Menge weg. Und wenn man sich das anguckt, irgendwie Schwerin mal bei Google Earth, dann sind da unheimlich viele Dosen und davon sind aber auch sehr viele ADOs dabei. Und es wäre einfach schade, wenn die weg sind. Und deswegen finde ich das ganz gut, dass dann insbesondere der Herr Ivalo diese Serie übernommen hat. Den einen oder anderen gucken wir uns auch nochmal an, was wir da vielleicht zu beitragen können. Und ja.
Habt ihr das auch schon erlebt, dass es in eurer Region sowas wie einen Generationswechsel gab? Mhm. Also wir reden ja hier von einem ganz jungen Sport und insofern, also von einer ganz jungen Freizeitbeschäftigung, insofern reden wir hier über Zeiträume von einem Jahr, in dem sich alles verändern kann. Aber in diesem Fall muss ich ehrlich sagen, also ich hätte nicht gedacht, dass es jetzt schon kommt.
Ja. Naja, gut, aber Arne hatte das auf dem Dönerstag im diesem Jahr.
Wann ist denn der Dönerstag? Der ist doch...
Dönerstag 2008, das war in diesem Jahr.
Ja.
Siehst du hier gerade. Da hat er ja schon angekündigt, dass er jetzt peu à peu anfangen wird, beziehungsweise zum Jahresende Caches dann halt archivieren wird. Und jetzt macht er Nägel mit Köpfen, was absolut nachvollziehbar ist, weil ich glaube, der hatte irgendwie an die 50 Caches hier gelegt. Und die alle zu warten, wenn man so ein wartungsintensives Ding hat, wie Ostorojno momentan einfach ist, das ist schon eine Herausforderung. Wenn man dann nebenbei noch einen Job hat, Familie hat und vielleicht noch das ein oder andere Hobby, dann passt das irgendwann überhaupt nicht mehr zusammen. Ja, ich hoffe, dass das Chain Reaction noch ein bisschen erhalten bleibt. Das haben ja noch einige Leute auf der Uhr. Die Bolzens, glaube ich, haben den eigentlich auch noch auf der Uhr, können aber im Moment nicht so richtig. Schiebt sich schlecht mit einem dicken Bauch über den Lost Place. Ich hoffe, dass sie noch die Gelegenheit oder die Leute, die den noch machen wollen, die Gelegenheit haben werden, den zu absolvieren, genauso beim Ostorajnow, weil es schwebt so ein bisschen das Damoklesschwert über diesen Cache natürlich auch, weil das ist ganz einfach eine Nummer, die zu warten, wenn du halt so ein 12-Stationen-Multi hast und da gehen irgendwie alle 2 Wochen 2 Stationen kaputt oder sowas, das ist nicht so richtig feierlich dann mehr, ne? Mal abwarten, wie sich das entwickelt.
So langsam könnte man schon ein Klassentreffen der Altvorderen organisieren. Ne? So, ja. Man müsste irgendwie bei Groundspeak rauskriegen, wer sozusagen zu den Pionieren gehört und dann auch eine Weile durchgehalten hat. Mhm. Und die müsste man eigentlich mal so unter sich feiern lassen. Dann können die ganze Zeit über die Zeit schwärmen, wo sie noch ganz wenige waren und ganz weit fahren mussten. Ja. Nee, abgefahren. Also finde ich also auch so, jetzt hat ja eine gesellschaftliche Dimension, finde ich schon interessant, das zu beobachten. Mhm. Und wie gesagt, wüsste ich einfach auch gerne, ob es das in anderen Regionen auch gibt. Also ja, in Leipzig gibt es ja auch so ein paar Kandidaten, ne, wenn die zum Beispiel, ne, wir haben es ja kennengelernt, wenn die zum Beispiel abspringen, hinterlassen die ein großes Loch.
Ja.
Ne, und vermutlich wird woanders auch so sein.
Ja, und was mich auch interessiert ist, wie andere das sehen, also die Caches, die einfach da sind, von solchen Leuten adoptieren, also weiterführen oder lieber archivieren lassen und dafür was Neues legen. Also das ist halt sicherlich immer so die Frage. Ich kann nur für die Sachen, die ich von Arne auch geerbt habe, sprechen. Wenn dort jemand eine Idee hat oder was Neues machen will, gut, einfach Bescheid sagen und dann gerne, auf jeden Fall. Aber so lange oder für die Zeit, bis es soweit ist, halte ich ist für sinnvoll und notwendig, die anderen Sachen zu erhalten, muss ich ganz einfach sagen. Also.
Was ich mir ja vorgestellt habe, wir haben, für die, die noch nicht hier waren, wir haben in Schwerin ein, sagen wir ruhig, seltsames Denkmal. Mhm. Das ist gewidmet dem runden Tisch. Der runde Tisch hat so ein bisschen so eine Art Regierung übernommen in der Wendezeit. Die waren ganz, ganz wichtig, da saßen plötzlich alle Leute an einem Tisch, die vorher auch draußen waren durch die Alleinherrschaft der SED. Mhm. Das war eine sehr interessante Geschichte und dem hat... Zwei Brücken heißt da, glaube ich, Julio oder so, hat dem ein Denkmal gewidmet und hat aus Steinen und Stahl da was zusammengeschweißt, was eben auch der runde Tisch heißt und auch so ähnlich aussieht, nur eben geschweißt und in rostigem Stahl mit ein paar Steinen drin. Und da liegt ein Cache von Arne unter anderem. Und ich habe schon mal überlegt...
Giulermo, Steinbrücken.
Ich hatte schon mal überlegt, ob man da nicht eigentlich total fies einen Cache ranschweißt. Ne, also einfach so ein rostiges Stück Stahl zusätzlich ranschweißen, das merkt kein Mensch.
Ja, das stimmt. Das muss man aber entweder mit einem großen Lieferwagen vorfahren, wo eine Beschriftung dran steht, Ranschweißer.
Genau.
Oder man muss
Denkmalpfleger.
Genau. Nachts irgendwie.
Nein, du bist ja natürlich ein Schwein, weil so eine Kunst, der hat sich ja was dabei gedacht, ja, das ist ja, ne, darfst du nicht, aber ich finde es total verführerisch. Ja,
das stimmt. Mhm. Ja, den muss ich jetzt auch warten übrigens. Da ist der Cache wohl nicht mehr da.
Also er ist nicht gefunden worden?
Nee, der ist wohl nicht mehr da.
Ach so. Mhm. Weil es ist ja bei dem durchaus auch einfach, ihn nicht zu finden.
Ja, aber dadurch, dass dort ein Needs Maintenance gerade steht.
Dann hoffen wir mal, dass es nicht so ist wie bei unserem ganz nah dran, bei dem die Location einfach verbrannt ist.
Ja.
Also nach zweimal weg gehe ich davon aus, dass da ein Magnetsammler am Werke ist.
Ja, das oder es hatte jemand irgendwie zweimal einen schlechten Tag.
Ja, kann auch sein.
Also die Dose auszutauschen gegen einen toten Vogel ist schon nicht mehr zufällig.
Ja, aber das ist ja eine Interpretation. Also wir wissen nicht, ob da ein toter Vogel reingestopft wurde statt der Dose.
Also wenn du mich fragst, ne? Aber mich fragt ja keiner.
Sagt mal, liebe Ornithologen da draußen, kriechen Vögel in Rohre von Geländern und verenden da drin? Passiert
und zwar,
das?
Und zwar rückwärts.
Also nein, das wissen wir nicht. Rückwärts wissen wir nicht.
Kriechen Vögel dort rückwärts rein, um mit dem Schnabel voran aus Rohren zu gucken? Ja, muss ich einfach so machen. Dafür gibt es ja jetzt statt ganz nah dran, weit weg. Mit Bedacht gewählt, der Name.
Ja, du bist ein Fuchs.
Ja, ja,
genau. Alter Cash-Fuchs.
Ja, ja.
Ist aber schön, dass sich bei dir die Cacher-Depression so entlädt, dass du einfach was legst.
Du, das Problem ist, dass bei mir seit, wann habe ich das erste Mal davon erzählt? Also, ist bestimmt schon ein Dreivierteljahr her, ein Jahr her, dass bei mir tatsächlich die Dosen, die fertigen Dosen auch stehen, beschriftet mit allem drum und dran und quasi auch die Listings fast fertig waren. Und ich einfach nicht dazu gekommen bin, den letzten Schliff dort dem Ganzen zu geben. Und jetzt habe ich den ersten davon endlich raus und muss mir jetzt Gedanken machen, wie die anderen, warte mal, 1, 2, 3, 4, zu denen die Geschichte auch schon steht, dann auch endlich mal rauskommen. Das ist echt ein Problem, aber gucken wir mal.
Na, ich kann ja nur hoffen, dass sich Ficky, wie angekündigt, hier nochmal in der Gegend sehen lässt. Das würde mich ja dann enorm motivieren, speziell deine neue Dose und auch die vielen anderen schönen Caches hier in der Gegend mal wieder anzugehen. Aber wie gesagt, das weiß ich, es war beim letzten Jahr genauso, da braucht es dann einfach wieder so einen Anschubser und dann lief der Motor auch. Aber man muss erstmal wieder kurbeln.
Ja, ist ja manchmal so. Ich habe wieder mal im österreichischen Geocaching-Reviewer-Blog von Tafari ganz interessante Informationen für mich gefunden. Und zwar hat er was geschrieben, also Tafari ist Reviewer für Österreich, in Österreich. Und der schreibt in seinem Blog unter dem Titel Interessante Einblicke in die Welt des Geocaching aus Sicht des Reviewers. Und hat jetzt was geschrieben über den Logtyp Post-Reviewer-Note. Ich habe ja mal gedacht, wenn man diesen Logtyp auswählt als Owner, dass der Reviewer über diesen Eintrag informiert wird. Aber das ist offensichtlich nicht so. Er schreibt nämlich explizit, dass diese Note keine Benachrichtigung des Reviewers auslöst. Sie dient lediglich dazu, dass dem Reviewer beim Überprüfen eines Listings vor Veröffentlichung dieses Log gleich auffällt. Ich war ja echt in dieser irrtümlichen in der irrtümlichen Annahme, dass dann automatisch eine Mail ausgelöst wird und dass es in der Vergangenheit immer geklappt hat, dass zufällig ein Reviewer dann auf diese Sachen reagiert hat, ist ja dann noch ein größerer Zufall. Aber
Post-Reviewer-Note, ja, könnte man erstmal dafür halten, ne? Klingt erstmal logisch.
Ja, ja. Und die Quintessenz des Beitrages bei Tafari lautet dann, wenn ihr den Reviewer kontaktieren wollt, wählt die Möglichkeit, eine E-Mail an ihn zu senden.
Mit Angabe des GC-Codes.
Ganz genau.
Und mit Link.
Genau, also mindestens Angabe des GC-Codes.
Und ja, aber Link ist schon besser, damit sie einfach bloß noch klicken müssen. Kann man nachvollziehen.
Genau. Nee, aber man lernt ja immer was dazu. Und ich kann nach wie vor nur empfehlen, dieses Blog zu lesen, weil das interessant ist, weil das sehr aufschlussreich ist und immer wieder was Neues gibt. Der letzte Beitrag ist übrigens zum Thema, also von heute, zum Thema virtuelle Caches, um diesen Cache-Typ einfach mal vorzustellen, weil es ja ein sogenannter Grandfathered Cache-Type ist. Die fand ich ja sonst immer ganz interessant, aber Groundspeak sagt, nö, solche Sachen nicht mehr auf geocaching.com, also neue Sachen, sondern auf diesem waymarking.com einzustellen. Weil virtuelle Caches keine Dose haben. Also es gibt keine Dose mit Logbuch. Das ist immer die Mindestvoraussetzung für einen Cache. Finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt, weil damit ja auch Webcam-Caches, ne, ist ja auch halt virtuell und keine Dose am Final. Und die finde ich eigentlich sonst immer ganz nett, muss ich ehrlich sagen.
Die sind ganz schnufflig, ja, mache ich auch gern. Ja. Deswegen habe ich auch deine beiden Webcam-Caches gemacht, die auf Open Caching gelistet sind.
Genau.
Die haben mir Spaß gemacht. War schön mit den Cyberberries.
Was wolltest du sagen?
Du
wolltest sagen, weil wir gerade beim Thema Reviewer sind.
Nein, ich wollte eigentlich sagen, also ja, ich wollte schon auch die Überleitung gleich nutzen, aber vorher wollte ich noch sagen, dass ich es eigentlich für total clever hielte, wenn Tafari und die deutschen Reviewer auf reviewer.info zu finden,
reviewer.info,
wenn die sich mal zusammentäten und zusammen täteräten und die das bereits entstandene Kompendium von Tafari mal in eine, irgendwie nutzerfreundliche, anfängerfreundliche Form bringen würden. Weil mir scheint, hier entsteht gerade das umfangreichste und auch schön geschriebenste Kompendium von Geocaching-Wissen.
Aktuell vor allem.
Ja, richtig.
Gepflegt und aktuell.
Ja.
Was nicht heißt, dass es auf dereviewer.info nicht aktuell ist, denn dort gibt es seit, ja, ich würde mal behaupten, seit kurzem, nämlich auch eine Anleitung für die Anmeldung eines Caches. Kommen wir gleich zu. Aber du hast natürlich grundsätzlich recht, dieses Wissen, diese Informationen irgendwo zu bündeln und zur Verfügung zu stellen, zumal es ja deutschsprachig ist. Ja,
so eine Art Forum oder so.
Irgendwas. Ja, ja, genau. Irgendwie in so ein Wiki hauen oder was weiß ich, ja. Irgendwas. Mönk hat da bestimmt eine gute Idee, was man da machen kann.
Aber es gibt Cache-Wiki ja schon. Also eigentlich müssen die Inhalte also, bloß portiert werden irgendwie.
Ja, also einfach zusammenhauen wäre natürlich eine richtig gute Lösung. Weil, wie gesagt, auf dereviewer.info es jetzt dieses besagte Tutorial gibt. Bislang war es ja immer ein bisschen schwierig für Leute, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, ein Cache-Listing so sicher zu erstellen, dass es funktioniert. Ne, weil es gibt halt unheimlich viele Knöpfe, es gibt halt auch ein paar Sachen zu beachten und offensichtlich gab es und gibt es den Bedarf, dass man diese Anleitung, die ja nur auf Englisch bis dato vorhanden war, ins Deutsche übersetzt. Das ist jetzt passiert und es ist wirklich eine Schritt-für-Schritt-Anleitung entstanden, was man beachten muss und wo man klicken muss, welche Informationen braucht man unbedingt und so weiter und so fort. Das Ganze ist ein mehrere Seiten langes, also würde man es drucken, mehrere Seiten langes Tutorial geworden, was auch schön und bunt ist, mit vielen Fotos daherkommt oder Screenshots vielmehr und wirklich eine ganz gute Anleitung geworden ist.
Ich kann da gar nichts sagen, weil ich nämlich gerade total begeistert nachhole, was ich verpasst habe. Mhm. Nämlich den Artikel Geocoins selbst herstellen, ja, in Irrlichtsblog.
Ja.
Ich muss ehrlich sagen, ich habe noch, bevor wir das Mikrofon angeschaltet haben, geglaubt, dass hier tatsächlich die Geheimnisse der Kommunikation mit chinesischen Einzelhändlern
werden ja auch
beschrieben werden. Aber also Travels from Baking Plate into Mouth finde ich großartig. Also
ja.
Diameter, thick, really, simple to do, great flavor, eatable.
Genau, also es gibt auf, ich kläre es mal auf, es gibt auf dem Blog von Irrlicht ein Text zum Thema Geocoin selbst erstellen und zwar hat der seinen Ursprung offensichtlich bei Sepp und Bertha und unter dem Thema Geo-Cookies, Schoko-Schoko-Geo-Cookies, Geocoins zum selber backen, gibt es dort eine Schritt-für-Schritt-Anleitung, ein How-To in Deutsch und Englisch, wie man diese Sachen produzieren kann.
Travels from Baking Plate into Mouth. Ja. Das ist doch der Hammer. Nee, toll. Mhm. Und Hints, es gibt jeweils Hints dazu, ja, ja, ne? Mhm. Nee, sagen wir natürlich, die sind ja Hints. Mhm. Nee, sehr, sehr geil. Also Sepp und Bertha, wieder mal mein vollster Respekt. Irrlicht, vielen Dank für die Veröffentlichung. Ja. Sehr, sehr schick.
Ja, das ist wirklich schön. Das macht Spaß.
Ja, dann würde ich mal sagen, schmeißen wir jetzt den Backofen an.
Genau, wir
und backen uns
erstmal Coins.
Ein paar Geocoins.
Genau. Und dann treffen wir uns gleich wieder.
Für ein paar Grüße.
Genau.
Bis denn.